Seit über 7 Jahren warte ich auf den Release von Hollow Knight Silksong, und an dem Tag, an dem das Spiel endlich kommt, entlässt Tottenham Daniel Levy. Ich kann es nicht fassen. Das ist man will mir meine Freizeit rauben. Es ist komplett absurd. Ich sitze hier mit David und Janis. Wir waren alle gestern Abend ziemlich geschockt. Max sogar so sehr, dass er heute krank aufgewacht ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir haben ehrlich gesagt alle drei noch nicht so einen richtigen Plan, wie diese Folge überhaupt gestalten sollen, weil geplant war eigentlich so ein ganz klassisches Recap von der Transferphase, ein bisschen über Bournemouth reden. Ja, aber dann droppt gestern diese Bombe. Und mal gucken, wie wir das machen. Wie geht's euch nach dieser Meldung gestern?
Boah, also als ich das letzte Mal im Podcast war, vor knapp 3 Wochen, seitdem, aber vor allem seit gestern, hat man das Gefühl, es ist ein anderer Verein. Einfach. Mir geht's gut. Ich glaube, wir können erste, sag ich mal, Mutmaßungen anstellen. Aber das the bigger picture, das ist unmöglich jetzt schon abzuschätzen. Ich finde es aber nur krass. Ich bin ultra geschockt auch noch. Aber finde es sehr schön, heute mit euch aufzunehmen. Und genau, wir haben eine ganz wilde Fülle an Themen, durch die wir uns jetzt dann durchkämpfen werden.
Ja, ich habe es eben schon mal gesagt. Wir haben gedacht, wir nehmen jetzt schön ganz entspannt in der Länderspielpause auf. Felix, du hast gesagt, wir reden ein bisschen über Bournemouth, ein bisschen über die Transfers. Und auf einmal komme ich gestern Abend nach dem Training in die Kabine und sehe die Meldung. Ja, mir geht's auch gut. Es ist so ein bisschen gerade das Gefühl, was ich auch nach der Ange-Entlassung hatte. So Spannung, was kommt, aber auch ein bisschen Angst davor, was kommt. Nach der Ench-Entlassung haben wir meiner Meinung nach da eine gute Entscheidung getroffen, und ja, das ganze Daniel Levy-Thema werden wir jetzt etwas größer aufdröseln, würde ich sagen.
Ja, es ist so das Größte, was ich erwartet habe, was nach der Transferphase passiert ist, dass Fabio Paratici in irgendeine offizielle Rolle zurückkehrt. Dachte ich mir, das hätte vielleicht diese Woche passieren können. Aber wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, ob es realistisch ist, dass Daniel Levy den Verein verlässt, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Jetzt muss man vielleicht auch sagen, es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass wir unsere Transferstrategie ausgerechnet in dem Sommer ändern, in dem dann auch Daniel Levy den Verein verlässt. Also das Shopping, was in der Premier League ja geplant war, und sagen wir mal, die durchaus höheren Summen, die bei Tottenham im Gespräch waren, waren ja schon auffällig. Darüber haben wir jetzt mehrmals geredet. Und auch nicht nur im Positiven. Daher mal gucken. Es ist total schwer zu sagen. Die offizielle, was heißt offizielle, die Reaktion auf Social Media von dem, was ich so mitbekommen habe, war sehr, 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 sehr positiv auf diese Meldung.
Ja.
Teilt ihr denn diese Meinung?
Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man nur ganz nuanciert beantworten. Und ja, ich weiß, nuancierte Antworten sind in der Regel nicht die, die sich gut verkaufen oder die gut in einen Tweet passen. Aber ich versuche mal, meine erste Reaktion zusammenzufassen, und bitte aber auch irgendwie, die kann sich auch noch ändern. Ich glaube, wir müssen das alle noch so ein bisschen verdauen. Grundsätzlich, ja, ich bin froh. Also ja, ich glaube, es ist eine gute Nachricht. Nicht, weil ich denke, dass Daniel Levy sag ich mal, der Sündenbock ist, zu dem er dann auch oft gemacht wurde. Also gerade in der letzten Saison ja sehr extrem, aber auch schon seit längerem. Ich denke, es ist eine gute Entwicklung, weil, und das hat man ja, also ich finde das, wenn man mal so drüber nachdenkt, Daniel Levy ist ja wirklich das Gesicht dieses Vereins. Und er und seine Familie besitzen rund 25% von Tottenham. Aber das bedeutet, dass es sind auch in Abstrichen nur 25%. Und trotzdem hat er als Executive Chairman quasi diesen Verein alleine regiert für ein Vierteljahrhundert. Und von dem, was man auch so liest, ja auch in einem sehr engen Circle. Insofern finde ich es aus dieser Perspektive gut, dass da Bewegung reinkommt und dass wir, sag ich mal, einen hoffentlich einen pluralistischeren Entscheidungsprozess, sag ich mal, dann, das klingt jetzt alles so komisch, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser formulieren soll. Dass wir nicht mehr so eine One-Man-Show haben. Wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht mehr diese One-Man-Show Daniel Levy ist. Für meinen Geschmack hätte Daniel Levy dafür jetzt nicht unbedingt gehen müssen. Man hat das ja auch schon gesehen. Das ist ja dieser Prozess, der jetzt seit ungefähr einem halben Jahr mit diesem neuen CEO, der bei Arsenal war. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ich habe Venkai. Vinay, genau.
Den Rest habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Wenn ich ehrlich bin.
Ja, also man hat diesen Prozess schon gesehen. Jetzt ist natürlich, das war jetzt natürlich ein Knall. Und ich glaube, dass die Spurs, oder ich hoffe, dass die Spurs langfristig dadurch besser aufgestellt sind auf der sportlichen Führungsebene. Aber, wie sagt man im Englischen so schön, be careful what you wish for. Daniel Levy ist ein extrem smarter Typ gewesen oder ist es auch immer noch, der diesen Verein schon auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr, sehr weit gebracht hat. Allen voran natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive. So, sportlich ist seine Bilanz jetzt mit 2 Trophäen in 25 Jahren mager, sage ich mal. Oder es ist teilweise sein Verschulden, teilweise auch, ja, sag ich mal, Faktoren, die er jetzt vielleicht nicht zu 100% unter Kontrolle hatte. Insofern hat er auch einen sehr großen Verdienst geleistet und ich hoffe, dass die Spurs langfristig profitieren werden, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass einige von seinen Qualitäten und Fähigkeiten dann auch erstmal in der kurzen Frist verloren gehen. Und man da dann, ja, vielleicht einen Rückschritt sieht. Aber gut, das ist jetzt komplette Mutmaßung, ich weiß es nicht. Janis, was meinst du? Ich habe zu viel geredet.
Ja, du hast viel gesagt, was ich so unterstützen würde. Ich sehe die Meldung auch erstmal als positiv. Man hat jetzt in der Transferphase auch häufiger mal wieder diese Vergleiche gesehen. Unsere aktuelle Startaufstellung zu Teams, die Mourinho, Conte, Nuno zur Verfügung hatten, das war schon teilweise katastrophal, was der da sportlich hingestellt hat. Die Gehaltsstruktur war immer wieder ein Thema, extrem niedrig. Wir sind mal 18 Monate ohne einen Transfer gegangen, aber man muss ihnen trotzdem dafür danken, zu was für einem finanziell nachhaltigen und profitablen Club er uns gemacht hat. Wir haben einen Wert von 4 Milliarden, komplett neue Infrastruktur, das neue Stadion, auch wenn er die Pläne mal kurzfristig über den Haufen werfen wollte und uns ins Olympiastadion verfrachten. Am Ende stehen sportlich halt in 25 Jahren 2 Trophäen, von denen eine jetzt diesen Sommer kam, aber ich denke, er hat eine sehr, sehr solide, sehr, sehr gute Basis gesetzt, um jetzt Joe Louis' Tochter und der Sohn wohl auch, wollen ja jetzt da den Fokus ein bisschen mehr aufs Sportliche, auf den Fußball lenken und ich denke, die Basis dafür im Verein mit Infrastruktur und finanziellem Geschehen außerhalb vom Fußball ist absolut top aktuell, um davon weiterzugehen.
Ja, also es kommt, also meine Einschätzung von Daniel Levy hängt auch so ein bisschen davon ab, was als nächstes kommt. Beziehungsweise meine Einschätzung nicht, aber meine Gefühle über die Entlassung, denn das ist es faktisch ja. Also es wurde ja erst als eigenwillige Entscheidung dargestellt. Mittlerweile ist relativ klar, okay, das war eine Entscheidung, die für ihn getroffen wurde. Laut der Times auch erst am, hatte das ja. auch erst
das
am
sind
Morgen
nicht so, der, das sind der nicht Bekanntgabe. So krass. Also, das ist nicht so heftig.
Also, es ist schon, wir reden von jemandem, der 25 Jahre lang das Gesicht des Vereins war und ja, hundertprozentig auch nicht immer gute Arbeit geleistet hat. Ich bin immer noch sauer über die zwei Transferphasen, in denen gar nichts passiert ist oder andere. Aber wie ihr auch schon aufgedröselt habt, er ist halt trotzdem, er hat den Verein trotzdem zu dem finanziellen Powerhouse quasi gemacht oder dem nachhaltigen Club, der es halt jetzt ist. Das kann man halt faktisch einfach nicht wegreden. Wie häufig wir in den letzten Jahren darüber gesprochen haben, dass Spieler nur zum Verein kommen oder was heißt nur, aber halt, dass es ein wichtiger Part für sie auch ist, dass sie in diesem Stadion spielen können, dass sie dieses Trainingsgelände benutzen können, dass die Infrastruktur halt wichtig ist. Das sind halt einfach Investitionen, die sich eindeutig ausgezahlt haben und Spieler und Spieler attracten, die wir vielleicht nicht holen könnten, wenn, also ich wäre, keine Ahnung, es ist jetzt pure Spekulation, aber wer sagt denn, dass Lukas Berriwald zu Tottenham gewechselt wäre, wenn er sagen wir mal, eine relativ veraltete Infrastruktur vorgefunden hätte. Also es hieß ja damals, dass er davon auch ziemlich begeistert war. Also es sind halt so die Basis, die ihn Daniel Levy über die letzten 25 Jahre gelegt hat, die ist schon einfach sehr, 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 sehr gut. Ja. Auch wenn es natürlich einfach sportlich nie zu den Höhen kam, die man sich erhofft hat. Aber, und ich bin halt jetzt immer noch, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, es ist eine gute Entscheidung für mich, weil ich halt unendlich Angst davor habe, was als nächstes kommt. Stand jetzt, laut Ellie Gold etc., ist es, dass die Lewis Family, also die die Hauptinhaber des Vereins, ja, mehr involviert sein wollen, mehr sportlichen Erfolg haben wollen, eine klassischere CEO-Struktur, also jemand, den man auch feuern kann, wenn er Kacke baut, etc. Das, wenn man das so hört, würde ich sagen, ja, okay, das kann man schon machen. Aber, und das habe ich vor irgendwie 2-3 Jahren auch schon mal gesagt, das könnte halt auch der erste Schritt sein, den man tätigt, um den Verein zu verkaufen. Das ist nichts, was ansatzweise ausgeschlossen wäre in so einer Phase, die Person zu entmachten, die das seit 25 Jahren ist, und dann eben einen Verkauf einzuleiten. Und vor einem Verkauf habe ich weiterhin halt unendlich viel Angst, weil, um David zu zitieren, okay, ich weiß nicht.
Careful what you wish for.
Careful what you wish for, ja. Das ist so, ich habe es damals gesagt, lieber noch 50 Jahre Daniel Levy als Saudi-Arabien, und bei der Aussage bleibe ich. Wenn es aber am Ende einfach eine Lewis-interne Lösung wird, die ja mehr ja, sportlichen Erfolg mit sich bringen möchte, dann ist das schon tendenziell eine gute Entscheidung. Aber wir wissen halt nicht, ob es in die Richtung geht.
Ja, also es klingt ja jetzt gerade so, dass quasi jetzt Daniel Levy weg ist, aber erstmal niemand Neues kommt. Dass quasi der Verein jetzt, diese Führungsebene besteht jetzt aus dem besagten Vinay, dessen Nachname ich jetzt mal wirklich gerade googeln werde, weil das sonst peinlich ist.
Venkatesham,
okay. Diesen Peter Charrington, der ehemalige irgendwie Executive von der Citigroup, also einer amerikanischen Großbank, ist und seit März im Board sitzt als, sag ich mal, das ist wirklich unser neuer Chairman, also theoretisch so, also der ist Non-Executive, aber das ist eigentlich so das, in Anführungsstrichen, Gesicht des Clubs, also wird er nicht...
Wie heißt der?
Peter Charrington, soweit ich weiß. Auch, ja, quillt man auch ganz wenig, also ganz...
Ja. Es ist auch, es klingt auch nicht so gut. Also Charrington out ist irgendwie, es ist was anderes als Levy out. Das ist schon ein massives Aura-Downgrade quasi.
Ja, genau.
Stell dir das mal auf Plakaten vor, das geht ja gar nicht.
Ja, aber ich glaube, es wird nicht dazu kommen, weil das ist jetzt halt, du hast halt so eine multilaterale Führungsstruktur jetzt irgendwie beim Verein. Also dieser, der Vinay Venkatesham und Peter Charrington und du hast es gerade schon gesagt, Janis, Vivian und Charles Lewis, die beiden Kinder von Joe Lewis, der ja bekanntermaßen, nachdem er da schuldig gesprochen wurde für Insiderhandel, ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Hintergrund auch noch ziemlich viel zu sagen hat, aber zumindest offiziell, und das ist dann ja am Ende des Tages eine rechtliche Sache, haben die halt dann ihren Investment Fund oder was auch ich so strukturiert, dass der da halt nicht nirgendwo mehr auftaucht mit seinem Namen. So. Weil er halt, wie gesagt, auch jetzt einen kriminellen Record hat. Nichtsdestotrotz bin ich, denke ich, wie gesagt, dass er da schon einfach, dass es halt Familie ist, dass er schon auch noch was zu sagen hat. Aber offiziell sind es.
Uli Hoeneß hat auch eine Vergangenheit, der hat auch noch viel zu sagen.
Ja, offiziell sind es seine beiden Kinder. Und die Lewis Family, denen gehört ja so roundabout etwas mehr als 60% des Vereins. Also sie haben schon auf jeden Fall eine Mehrheit. Daniel Levy und seine Familie besitzt so roundabout 20-25%, glaube ich. Und dann die Rest, also gibt es auch einen kleineren Anteil ja an einzelnen Shareholdern. Aber ja, ich bin gespannt, auch wie sich das jetzt halt entwickeln wird mit Daniel Levy, der halt, und das wurde ja gestern in dem Statement als allerletzter Satz auch nochmal dazu geschrieben, der weiterhin Miteigentümer des Vereins ist, allerdings halt jetzt ganz offensichtlich von seiner Entscheidungsposition, aus seiner Entscheidungsposition entfernt wurde, aufgrund der Tatsache, dass er halt in der Minderheit ist. Und was ich halt auch krass finde, Daniel Levy war jetzt 25 Jahre Chairman, mit all den, mit der, sag ich mal, hohen Entscheidungsgewalt und das, die Lewis-Familie war immer sehr im Hintergrund, weil ja auch eine, da besteht auch eine enge Verbindung, Levy war ja, sag ich mal, die rechte Hand von Joe Lewis in den 90er Jahren, aber da gab es jetzt ja offensichtlich, sag ich mal, so ein Rift, und Levy war natürlich auch, klar, er hatte das Sagen so alleinig, aber er hat auch immer jeden Scheiß auf sich genommen. Weil er halt das Gesicht des Vereins war. Und es gibt jetzt de facto niemanden, also jetzt ist es halt so ein bisschen wie bei Arsenal, mit dieser Cranky-Familie. Ich weiß noch, vor 10 Jahren jetzt oder so, als da Arsenal in dieser Phase steckte, wo auch immer gesagt haben, die scheiß Crankies, bla bla bla. Bei uns wird es dann wahrscheinlich auch dann so sein, die blöden Lewises. Was bislang niemand gesagt hat, weil es immer hieß, hier, Levy out. So, ne? Und ich sehe jetzt halt gerade keinen, der das so schultern wird. Und ehrlich gesagt, kann ich auch gut verstehen, weil das ist auch ein ziemlich scheiß Job, das so zu schultern, wie Daniel Levy es geschultert hat in den letzten 25 Jahren. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich glaube, also man liest ja jetzt dann so diese Ankündigungen zwischen den Zeilen, sollen hier dann die Familienmitglieder gesagt haben, es soll jetzt sportlich besser laufen, bla 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 bla, wir supporten die Spurs auch schon seit Jahrzehnten, wir wollen mehr Siege sehen, das ist alles schön und gut, das das ist sicher deren Ambition, das glaube ich ihnen auch ab, aber nur weil sie das sagen, heißt es nicht, dass es auch so kommen wird, und was passiert dann, wenn es nicht so kommt? Und dann ist es dann halt, dann suchst du nach Verantwortlichen und findest sie aber nicht. Und ich bin extremst gespannt und ich finde, es ist einfach nur ein krasser Schock. Und wie du eben gesagt hast, Felix, stell dir vor, du arbeitest 25 Jahre für den gleichen Arbeitgeber, bist da der Chef oder bist in der führenden Rolle. Und dann wirst du von einem auf den anderen Tag vor die Tür gesetzt und das auch noch am selben Tag kommuniziert. Das finde ich einfach nur krass.
Ich finde das honestly super respektlos. Also es ist, man kann ja über Daniel Levy sagen, was man möchte, und darf ihn ja wirklich kritisieren, aber es ist wieder so schlimm. Das ist so, so keine Ahnung, wenn du diese Entscheidung triffst, warum passiert die dann genau an dem Tag? Warum wird es der Person nicht schon früher mitgeteilt? Ich weiß nicht, das ist für mich einfach eine Frage von Respekt und ich finde das schon krass, to be honest.
Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so ein Powerplay, zu sagen, ja, so, zack, fertig. Und nicht noch irgendwie, dass, wenn du das jetzt Livi halt sagst und dann sagst du, ja, wir kommunizieren das in 2 Wochen, dann wird halt ein Daniel Levy auch natürlich schauen, okay, seine Kontakte irgendwie bei der Zeitung oder sonst wo aktivieren und halt versuchen, das Narrativ zu seinen Gunsten zu spinnen. So war es jetzt einfach ein Powerplay dieser Lewis-Familie. Und
The Game of Thrones.
genau. Ja, aber ich bin's auch, ich find's
Ja.
auch, ich sehe das ähnlich wie du, aber ich kann es auch schon irgendwie verstehen.
Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, es kommt jetzt halt total drauf an, was passiert. Wenn man einfach nur der Meinung war, okay, Danny Levy ist nicht die Person, die den Verein in eine neue Ära führen soll, dann ist das schon eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich, wie gesagt, eine Übernahme fände ich ganz, ganz schlimm. Die kann natürlich auch gut ausgehen, aber sagen wir mal, die Chance, dass es ganz schrecklich wird, ist viel größer. Und sagen wir mal, ist halt die Frage, wie strategisch der Verein jetzt vorgeht in den nächsten Jahren. Denn, wie gesagt, ich habe mich ja schon mehrmals darüber aufgeregt, dass ich die Transferstrategie im Sommer mittelmäßig furchtbar fand, weil ich der Meinung war, es gab keine Strategie. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach erstmal noch ein bisschen geschockt. Ich stelle mich hier nicht hin und sage, es ist nur eine gute Entscheidung. Ich sage aber auch nicht, dass es eine von Grund auf schlechte war.
Ja.
Das hängt total davon ab, was als nächstes passiert.
Wie schätzt ihr denn die Theorie ein, dass Romero nur verlängert hat, weil ihm versprochen wurde, dass Daniel Levy entlassen wird?
Ja,
Als ob ihn
natürlich.
das überhaupt auch nur eine Sekunde interessieren würde.
Was ich noch krass finde, ist so die Frage nach dem Timing. Warum jetzt? Warum nicht im Sommer? Warum ausgerechnet an einem random Donnerstag in der ersten Länderspielpause der Saison? Und das finde ich halt, und das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht hat das auch irgendwie noch so einen kurzfristigen Auslöser, weil Daniel Levy war ja wirklich bis zum Schluss 100% hands-on. Ist ja nicht so, dass man ihn, ja, so, ja, man hat ihn schon so langsam so ein bisschen entmachtet, indem man halt die verschiedenen Positionen installiert hat und so. Die Kallen ist ja gegangen, die auch ja mit auch eine Verbündete von ihm war. Aber ich finde es ja halt trotzdem krass, dass es so abrupt ist, weil so wie man das ja mitbekommen hat, war ja Levy noch vor 2 Wochen in Face-to-Face-Verhandlungen mit diesem Steve Parish von Crystal Palace zu Eze. Vielleicht war auch das der springende Punkt, wo die Lewises gesagt haben, so, das war jetzt so eine Blamage, dass jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Aber er war ja bis zur letzten Minute noch komplett involviert. Und warum macht man das dann so mitten in der Saison? Das verstehe ich nicht. Und vor allem auch nachdem man ja, ich erinnere mich noch im Juni, also im Juni gab es dieses Interview zwischen Levy und dem Vinay Venkatesham, wo sie noch so betont haben, ja, jetzt hier Zusammenarbeit, quasi wie sie als CEO und Chairman zusammenarbeiten wollen, also sehr, sag ich mal, offen, kooperativ. Das war echt ganz, echt, sag ich mal, als Fan ermutigend anzuschauen. Und jetzt, paar Monate später, kurz nach Saisonstart, ist Alivi einfach von einem auf den anderen Tag raus.
Apropos
Es
Interview,
ergibt irgendwie kaum einen Sinn.
hat irgendjemand von euch das Danny Levy-Interview mit Neville gesehen?
Yes. Da hat
Nee.
er auch gesagt, dass wenn er weg ist, dass die Leute ihm dann danken werden. Oder ihn anders sehen werden, hat er irgendwie gesagt.
Maybe. interessant, ob er da schon vielleicht doch schon irgendwas wusste oder ob das einfach nur eine random Aussage war. Oder einfach die Loose-Family sich gedacht hat, ja, das werden wir sehen, ob du dann wirklich anders wahrgenommen wirst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zur Danny Levy-Thematik zu sagen? Weil ich finde es total schwer, sie aufzudröseln. Ja. So groß das Thema auch ist, wir wissen halt einfach nicht, was passiert.
Ja, ja.
Also man könnte jetzt halt darüber reden, wie gut oder schlecht die Arbeit von Danny Levy war, aber das habt ihr mitbekommen. Sie war auf finanzieller Ebene sehr gut, sie war auf sportlicher Ebene sehr, 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 sehr schwankend, tendenziell eher unbefriedigend. Und wie es halt jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Fakt ist, dass berichtet wird, dass die Lewis Family mehr Kontrolle haben möchte. Und ja, was das bedeutet, das werden wir dann in den nächsten Monaten und Jahren dann halt sehen, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Denn das vielleicht als letztes Statement, bei allem, was man sich über die letzten Jahre über Danny Levy aufgeregt hat, er war definitiv nicht der schlechteste Chairman und Inhaber der Premier League. Da gab es deutlich, deutlich, deutlich schlechtere Inhaber oder Chairmans. Genau. Habt ihr noch was dazu? Sonst versuchen wir das irgendwie anders aufzudröseln.
Wir können gerne weitergehen.
Okay, dann gehen wir zum Thema, was ein bisschen verwandt dazu ist, und zwar die Transferphase. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist kein Zufall, dass man ganz offensichtlich eine andere Transferstrategie fährt in dem Jahr, in dem Danny Levy den Verein und irgendwelche ominösen Investitionen in den Club getätigt werden. Woher die kamen, ob die von der Lewis Family kamen, wissen wir nicht, aber es gab definitiv irgendwoher Geld, weil sonst willst du nicht Spieler wie Esse, Savinho und Kudos aus der Premier League verpflichten. Das wäre in den letzten Jahren definitiv nicht passiert. Jetzt sind wir durch mit der Transferphase. Ich habe natürlich das Ding wieder zugemacht. Brillant, brillant. Ich mache es wieder auf. Wir haben verpflichtet Xavi Simmons, Mo Kudus, Mathis Tel, Kevin Danso, wenn man das zählen möchte, Luka Vuskovic, wenn man das überhaupt zählen möchte, Kota Takai, und man hat Joao Palinha und Konomoani geliehen. Auf der Abgangsseite sieht es aktuell so aus, dass man Sonny hat gehen lassen, dass die Kaufpflicht für Højbjerg gezogen wurde, dass man Brian Hill für laut Transfermarkt 6 Millionen hat gehen lassen und dass einige Spieler wie Mikey Moore, Manu Solomon, Luka Vuskovic, Elfie Devine, Young und Willis verliehen wurden. Ich habe ehrlich gesagt jetzt schon wieder keinen Plan mehr, was ich mir alles in unserer Transferfolge gewünscht habe. Right Winger hundertprozentig. Einen Außenverteidiger wollte ich, glaube ich, haben. Ich wollte einen defensiven Mittelfeldspieler haben. Und vielleicht auch einen Stürmer. Also so rein nominell ist ja relativ viel passiert. Seid ihr denn zufrieden?
Ja, also du sagst, du weißt nicht mehr so genau, was du dir gewünscht hast. Bei mir ist auf jeden Fall die Aussage gefallen in der Kaderplanung, dass ich mir sofort ein Trikot hole, wenn wir Xavi Simmons verpflichten. Es war meine erste Wahl auf der 10. Wir haben ihn verpflichtet. Ich bin absolut zufrieden damit erstmal. Sonst die Palinha-Leihe finde ich gut. Haben wir schon drüber geredet. Neu ist jetzt noch Kolomwani. Bin ich mal gespannt, ob er jetzt direkt als Stürmer geplant ist, ob er Richarlison direkt auf die Bank setzt. Oder vielleicht auch als linken Flügel. Mal schauen. Ich habe ein bisschen Fragezeichen weiterhin bei der Außenverteidiger-Tiefe. hast du jetzt Ben Davis als vierten Außenverteidiger, naja. Aber ich muss sagen, von den
Und als vierten Innenverteidiger übrigens auch.
Ja.
Also in der Champions League
zumindest. Takay und Dragoschin nicht registriert, da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein. Also, du hast schon über die Strategie gesprochen, dass sie nicht vorhanden war oder nicht so top war in der Transferphase, aber mit den Transfers, die wir am Ende gemacht haben, bin ich soweit eigentlich ziemlich zufrieden.
Ja, ich auch. Ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass wir uns defensiv vielleicht noch etwas besser hätten verstärken sollen. Mit einem, ja, ich sag mal, ja, auch das, also es ist, man sagt das immer so schön, einem Allrounder, ja. Allrounder werde ich auch, das wären schön, aber halt, wie gesagt, Ben Davis habe ich ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ich sehe es auch ähnlich wie Jannis, einzeln betrachtet, einige Transfers, Xavi Simons, Kudos vor allem, natürlich, ja, wirklich sehr, sehr stark. Ich habe jetzt, ich weiß, ich habe das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, anders gesagt, aber jetzt im Nachhinein können wir gleich auch noch drüber sprechen, habe ich ein bisschen Fragezeichen hinter Tell, aber will auch noch nicht zu schnell urteilen. Die beiden Laien, Palinha, ergibt schon Sinn für mich. Ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt, sag ich mal, wo er sich einpendelt. Er hatte jetzt halt so ein brillantes Spiel gegen Manchester City. Ich fand jetzt gegen Bournemouth ja sehr blass, war Teil des Problems. Ja, und Kolomoani kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ich habe so eine komplette Wundertüte. Also ohne Witz, wenn du mir sagen würdest, der schießt ein Tor, würde ich sagen, ja, kann gut sein. Wenn du mir sagst, der schießt 20 Tore, würde ich auch sagen, ja, klar. Ich weiß es nicht. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Transferphase, mit dem kleinen Sternchen, dass ich mir noch eine Verstärkung in der Defensive gewünscht hätte. Mit Fokus auf left-footed Verteidiger, der vielleicht sowohl, also primär links, aber vielleicht auch innen aushelfen könnte im Notfall.
Ich kann mich an eine Aussage von mir erinnern, und zwar, ich glaube, die war nach dem, eben diese Einjahresverlängerung bei Ben Davis getriggert wurde. Hab ich gesagt, ich bin damit voll okay, wenn er Innenverteidiger 4 bis 5 ist und dann im outgefaced wird im Laufe des Jahres. Jetzt ist er gesetzt erstmal als Innenverteidiger Nummer 4. Nummer 5 nicht, weil Luka Vucevic nicht mehr im Verein ist. Wovon ich auch nur so halb Fan bin. Das war seine Entscheidung. Hat er auch selber gesagt, dass man ihm angeboten hat, zu bleiben und eben auf seine Chance zu warten. Er aber halt konstante Minuten haben wollte. Wenn man das jetzt einfach mal so sieht, okay, man geht schon wieder nur mit 3 Außenverteidigern in die Saison und in der Champions League auch nur mit 3 Innenverteidigern plus Ben Davis. Das ist schon wenig. Bei allem Respekt vor Ben Davis, den ich ja definitiv habe, ich habe ihn ja in den letzten Jahren mehrmals in Schutz genommen, ist es definitiv schon ein bisschen wenig. Offensiv ist, ja, wie gesagt, einiges passiert. Mokudos sind wir, glaube ich, alle aktuell sehr guter Dinge, dass das ein sehr, 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 sehr guter Transfer sein wird. Stand jetzt, also wie man ihn bisher einschätzen kann, ist er das auch. Wie es sich dann langfristig rausstellt, kann man natürlich immer noch nicht sagen. Xavi Simons, habt ihr die Skandalakte von ihm gesehen? Ich weiß gar nicht, von wem die kam. Realistisch gesehen von der Bild. Aber ich,
ja, kam von der Bild.
Klar. Ich meine, ich habe nur irgendwie so 1-2 Sachen gelesen, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kann den Spiel, man kann aus wenig schon sehr, sehr viel machen. Ich interpretiere da jetzt mal noch nicht so viel rein. Ich gucke auf den Fit und den sehe ich bei Xavi Simmons absolut. Ich hatte damals bei der Transferfolge bei unserer relativ sicher gar keinen Zehner dabei, weil James Maddison natürlich zu einem Zeitpunkt noch fit war und es, soweit ich das in Erinnerung habe, es auch nicht so schien, als wäre Kulusevski für den Rest des Jahres verletzt. Aber wir haben ja damals auch gesagt, dass Xavi Simmons ein sehr, sehr guter Fit für den Verein wäre. Da stelle ich mir allerdings ein bisschen die Frage ist, warum kommt man da am 30. August gefühlt erst drauf? Ich weiß nicht genau, wann er gewechselt ist. Warum beißt man sich erst so lange in Morgan Gibbs White fest, dann in Esse und fällt dann hinten raus bei Xavi Simmons runter, während man währenddessen noch angeblich Angebote für Nico Pass abgegeben hat? Das ist so ein bisschen, weil das sind ja auch absolut nicht die gleichen Spielertypen. Das muss man mal ganz klar dazu sagen. Deswegen, so happy ich mit dem Transfer auch bin, kann ich den Weg dahin halt nicht als gut bezeichnen oder halt zufriedenstellend, weil es für mich eben diese Planlosigkeit, die der Verein im Laufe des Transferfensters quasi geboten hat, eigentlich nur unterstreicht.
Jo, also ich glaube, ihr habt da in der letzten Folge ja schon ein bisschen drüber gesprochen, jetzt gerade die letzten, also natürlich der Xavi Simmons Transfer hat das natürlich ein bisschen überdeckt, auch zu Recht, weil es ist ein sehr guter Transfer und auch die Tatsache, dass man da Chelsea dann noch so ein bisschen ausgestochen hat, ist dann so ein bisschen Wiedergutmachung, aber was davor passiert ist mit Eze, ist einfach nur peinlich. Der Verein hat da in den letzten zwei Wochen der Transferphase, sage ich mal, eigentlich kein gutes Bild abgegeben, hat sich dann am Ende noch berappelt, aber ja, ich bin bei dir, das wirkte teilweise ein bisschen wirr und nicht ganz nachvollziehbar, was da gemacht wurde. Und ja, wir haben eben drüber gesprochen. Ich hoffe, dass auch, das ist, wie gesagt, Daniel Levy sehr hands-on mit Transfers. Ich hoffe, dass sich das dann jetzt vielleicht auch ein bisschen ändern wird und man da eine strukturiertere Herangehensweise in Zukunft sehen wird.
Was sagst du, Janis, zur Strategie etc., beziehungsweise der Tatsache, dass man dann am Ende bei Xavi Simmons rausgekommen ist?
Ja, es ist eine undankbare Zeit für Vereine. Ne? Man kriegt alles mit, man kriegt 100 Wasserstandsmeldungen, ja, zu allen Transfers. Halleluja. Ja, und ich bin froh, dass wir am Ende auf Xavi gelandet sind. Warum er dann die x-te Wahl war, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, für mich war es die absolute Nummer 1. Nico Pass wäre auch schön gewesen. Ich muss sagen, ich habe Xavi auf jeden Fall auch lieber als Eze. Soll der mal sein Ding da machen bei seinem Boyhood-Club Arsenal. Es war alles ein bisschen chaotisch. Hauptsache, das Outcome stimmt jetzt. Ich muss zu Xavi Simmons noch sagen, ich habe den sogar mal live gesehen. Vor 3 Jahren hat Bielefeld ein Testspiel gegen Eindhoven gemacht in Gütersloh. mit einer Mannschaft, Eindhoven damals, Cody Gakpo, Xavi Simmons, Noni Madueke, Johan Bakayoko, hat Bielefeld 4-0 gewonnen, dann die ersten 5 Ligaspiele verloren, 2-mal den Trainer gewechselt und in die 3. Liga abgestiegen. Ist ein anderes Thema, aber ja, ich bin weiterhin großer Fan von Simmons. Können wir auch einmal kurz übers Bournemouth-Spiel reden? Das ist dann Spieler, wir hatten oft keine Passoptionen. Das Problem war nicht jetzt unbedingt, worüber wir auch gesprochen haben, dass man keinen Passspieler im Mittelfeld hat. Wir hatten auch einfach keinen, der mal sich angeboten hat im Mittelfeld und Verantwortung übernimmt. Und das ist Xavi Simmons voll. Der lässt sich auch mal fallen, wenn wir keine Ball-Progression haben, bringt den Ball nach vorne, ist effektiv gegen tiefe Blocks. Wir haben da schon für alle möglichen Szenarien Top-Spieler am Ende bekommen. Und auch für eine gute Summe, wie ich finde. Wenn man überlegt, was Como für Nico Pass auch gefordert hätte, sind wir dann am Ende zufälligerweise auf den besten Fit gefallen, denke ich.
Ja, sehe ich ähnlich. Er wird hundertprozentig der Mannschaft weiterhelfen. Ich sag's schon, einfach der Ball-Progression auch schon im Mittelfeld helfen. Ich fand das Bournemouth-Spiel ganz, 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 ganz furchtbar. Es hat unendlich wenig Spaß gemacht, aber vor allem war ich die ganze Zeit irgendwie sauer, weil es für mich von vornherein absehbar war, dass genau das passiert, wenn du mit diesem Personal aufläufst. Und ich da das erste Mal so ein bisschen ein Fragezeichen hatte bezüglich Thomas Frank, der ja, sagen wir mal, zwei richtig, richtig gute Pflichtspiele gecoacht hat gegen City und PSG. Das Spiel gegen Burnley, da habe ich ja damals auch schon gesagt, so mit Ball war das ausbaufähig, es hat schon funktioniert, aber war ausbaufähig. Und das Spiel gegen Bournemouth für mich war halt mittelmäßig, war eine absolute Katastrophe, auch von taktischer Herangehensweise. Der einzige Spieler im kompletten Spiel, der den Ball festmachen konnte, war Mokudos. Und mit Petro Porro, einer der beiden Spieler, die überhaupt einen Ball progressiv irgendwie nach vorne bringen konnten, waren richtig kacke. Daher ist halt so, dann fällt dir halt schon ein Drittel deiner Strategie quasi auseinander. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht zu sehr drüber aufregen, aber ein Mittelfeld aus Saar, Palinja, Bentancur und dann vorne auch noch Brandon Johnson, der dir halt wirklich gar keinen Ball festmachen kann, der gefühlt wirklich Angst vor dem Ball hat, ist halt zum Scheitern verurteilt. Und wie gesagt, ich würde wirklich gerne mit Thomas Frank reden und einfach mir erklären lassen, was er vorhatte, weil er ist ein um Vielfaches besserer taktischer Experte als ich. Aber ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können, was sein Plan war. Aber ja, keine Ahnung.
Punkt. Ich mache mir noch nicht so viele Sorgen. Ja, es war kein gutes Spiel, keine gute Performance. Sowohl individuell als auch, sage ich mal, taktisch im Großen und Ganzen. Aber noch mache ich mir da jetzt keine Sorgen und hoffe, dass das halt, ich meine, es war halt einfach auch, noch dazu kam halt wenig Matchglück, unglücklicher Spielverlauf, und ein smart und sehr gut gecoachter Gegner. Ich sag mal so, ich bin noch entspannt. Ich habe da nach wie vor halt das Vertrauen, dass halt auch ein Frank, wie du es gerade gesagt hast, taktisch flexibel und anpassfähig ist, dann auch sowas aus sowas zu lernen.
Du hast eben Johnson angesprochen. Ich fand, das war, wir kennen ja Johnson als Spieler mittlerweile, aber das war wirklich eine richtig erschreckende Performance. Felix, du hast gerade gesagt, als hätte er Angst vor dem Ball. Der hat teilweise die einfachsten Ballannahmen sonst wohin springen lassen. Wir wissen, dass das nicht so sein Spiel ist, 1-gegen-1 zu gehen oder und so. Und Iraola hat definitiv den ganzen Matchplan auch darauf ausgelegt, auf die linke Seite mit Johnson den Ball zu lenken. Aber das waren Kontakte, die er genommen hat, und Ballverluste. Das war wirklich richtig erschreckend. Das hat mich an mich selbst in meinem ersten Herrenjahr erinnert, wo ich die Bälle auch teilweise nicht richtig angenommen habe, einfach weil ich so nervös war und Angst hatte, den Ball zu haben und ihn zu verlieren. Aber Johnson ist seit Jahren Profispieler und das war wirklich eine erschreckende Leistung, finde ich.
Ja, und vor allem, wenn du schon merkst, dass der Ball die ganze Zeit nach außen auf Johnson kommt und er komplett überfordert ist, warum bringst du dann nicht frühzeitig Wilson Odobert? Es ist so, es geht ja gar nicht darum zu sagen, wer von den beiden jetzt der bessere Spieler ist. Die haben einfach völlig unterschiedliche Profile und sind in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich effizient. Aber Wilson Odobert ist technisch einfach der viel bessere Spieler und dementsprechend auch der deutlich bessere Fit für so eine Partie. Es hilft dann natürlich auch nicht, dass ein Solanke auch ausfällt, der in so einem Spiel auch wesentlich mehr beitragen kann als ein Richarlison, einfach mit seiner Ball Retention.
Richarlison war auch, finde ich, ziemlich ein Disaster-Class, also auch einfach individuell, sag ich mal, und das sind doch Dinge, die er eigentlich besser kann. Das hat man gegen Burnley gesehen, hat man gegen City gesehen, so kleine Momente, was du auch eben meintest, Jan, ist irgendwie Ball versprungen, Fehlpässe, fand ich auch bei Richarlison, der wirkte sehr unkonzentriert, einfach im Großen und Ganzen.
Ja, wir haben es halt nicht geschafft, uns flach durchzuspielen und Richarlison hat es, wie du sagst, er hat es nicht geschafft, einen Ball festzumachen. Und dadurch sind dann beide Optionen, wie wir nach vorne kommen können, flöten gegangen. Ja, und dann ist das Spiel so ausgegangen, wie es halt ausgegangen ist.
Ich meine, vielleicht ist der Transfer von Kolumani da eine gute Option, die du jetzt hast. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lange Solanke jetzt ausfällt. Man hört irgendwas von 2 bis 3 Monaten. Die Kadernominierung für die Champions League würde auch darauf deuten lassen, dass es zumindest nicht länger ist, weil wenn es länger wäre, wäre er nicht für die Champions League nominiert geworden. Ich bin mal gespannt. Ich bin irgendwie, also ich bevor gestern die Levy-Meldung kam, wollte ich eigentlich ein bisschen pöbeln hier im Podcast, weil ich irgendwie mit allem nicht so richtig happy bin. Schon mehrmals gesagt, dass die Palinja-Leihe mir nicht so super gut gefällt, auch wenn ich glaube, dass er in gewissen Spielen wirklich guter Fit sein kann. Aber eben, das Spiel gegen Bournemouth hat jetzt nicht geholfen, mich ein bisschen umzustimmen. Dann muss man mittlerweile einfach auch ganz klar die Festverpflichtung von Matistel in Frage stellen. Wie gesagt, ich bin großer Fan, ich stelle die nicht in Frage. Aber Thomas Frank scheint kein großer Fan zu sein. Er spielt wirklich wenig, wurde jetzt nicht für die Champions League nominiert. Die anderen, ja, es ist sonst dann eigentlich relativ viele Namen relativ klar. Kulusevski nicht nominiert, Madison nicht nominiert,
Bissouma
nicht nominiert, ja. Den man sicherlich noch abgeben möchte, und eben Takay und Dragosin. Aber man hat sich eben auch gegen Matistel entschieden. Ich denke, die Frage war,
hey, du musst die Entscheidung halt. Musst ja.
Ja, es gab nur 3 Optionen eigentlich. Entweder du lässt ihn raus, Odobert oder Kinski. Ich glaube, das waren die einzigen 3 Optionen, die du überhaupt hattest. Ich kann nachvollziehen, dass du nicht mit Brandon Austin als zweiten Torhüter in die Champions League-Saison gehen möchtest.
Ja.
Und Stand jetzt ist Odobert der Spieler, auf den man sich ein bisschen mehr verlassen kann als Tell, meiner Meinung nach. Daher kann ich die Nominierung durchaus nachvollziehen, aber es wirkt halt mit der Verpflichtung von Kolumani, der jetzt wieder genau die gleichen Positionen abdeckt, die Mathis Tell halt auch abdeckt, und zwar Mittelstürmer und Linksaußen, wirkt das schon so ein bisschen wie so ein Schlag in die Fresse. Weil wir haben, als Tell fest verpflichtet wurde, haben wir darüber geredet, dass der genau der Fit ist für Thomas Frank und wir unendlich viel erwarten. Und das kann natürlich alles noch kommen. Aber, sag mal, es geht jetzt gerade nicht in die richtige Richtung für ihn. Und ich finde das schade, weil ich glaube, dass er einfach ein Spieler ist, der unendlich viel Potenzial hat und ich gerne ihn halt einfach gefördert sehen möchte.
Und am Ende des Tages ist es gab viel Frustration, dass wir nicht noch einen linken Flügel geholt haben, dass Salvinho nicht durchgegangen ist, Morgan Rogers, Lookman. Aber ich habe da jetzt ein bisschen Hoffnung, dass erstmal das Bournemouth-Spiel so ein Warnruf für Frank war, dass Johnson in solchen Spielen nicht starten sollte. Eher so ein Super-Sub in chaotischen Spielen, der dir noch ein Tor von der Bank bringt. Und dass jetzt Odobert die Chance nutzt und Tell, wenn wir unter der Woche Spiele haben, dass er da Einsätze in der Liga bekommt, damit Odobert fit für die Champions League ist, dass die beiden jetzt wirklich die Chance auf dem linken Flügel bekommen und dem Verein schwer machen zu sagen, okay, in 6 Monaten, vielleicht versuchen wir es erstmal doch nicht bei Salvinho. Das Odobert und Tell wirklich versuchen zu zeigen, hey, wir sind da, ihr habt Geld für uns ausgegeben und wir wollen spielen. Wir sind nicht irgendwelche Rotationsspieler oder Leihkandidaten oder Verkaufskandidaten.
Ich bin auch, also hätte man mir vor der Transferphase quasi gesagt, es ist der Plan, Brandon Johnson mehr auf links zu ziehen und Odobert und Mathis Tell zu vertrauen, hätte ich gesagt, ja Mann, mach das. Finde ich voll geil. Also wir haben ja auch vor ein paar Wochen, habe ich ja auch im Podcast nochmal gesagt, so richtig sehe ich den Lead für einen linken Flügel eigentlich nicht. Aber das war halt bevor Odobert und Mathis Tell halt beide unendlich wenig gespielt haben. Also es war ja in den letzten Wochen relativ klar, dass Brandon Johnson die gesetzte Wahl auf links ist. Und das ist er für mich einfach, kann er für mich nicht sein. Das kann er in gewissen Spielen natürlich sein, wie kam gegen City oder so, dass man da eben halt seine Schnelligkeit und Torgefahr nutzen möchte. Aber in anderen Spielen kann er für mich eben einfach nicht starten, weil er nicht das Profil mitbringt, das wir dafür brauchen. Und genau, wie gesagt, also wenn das der Plan gewesen wäre, auf die beiden zu setzen, ich sag, super geil, aber das war es ja einfach ganz eindeutig nicht. Also man hat ja so lange an Savinho gebaggert und ich hätte ihn auch wirklich gerne gehabt, weil ich glaube, dass er ein unendlich guter Spieler ist und noch besser sein kann. Und man eben sich auch überlegt hat, ob Lookman eine Option ist. Im Nachhinein hat man sich dann eben für Kolomani entschieden, der nochmal mehr halt mehr Stürmer ist und eben auch links außen spielen kann, als ein Lookman, den ich eher als links außen sehe, aber der auch in gewissen Situationen mal in der Spitze spielen kann. Keine Ahnung, ich finde es, wie gesagt, ich finde es einfach nur schade, weil das Narrativ um Mathis Tell halt jetzt so ein bisschen gespannt ist, dass er halt jetzt schon quasi ein unnötiger Transfer war. Und ich meine, der Typ ist 20 und ja, die Rückrunde war jetzt so lala, geht schon deutlich besser. Und das Spiel gegen PSG hat auch nicht geholfen. Aber wer nicht sieht, dass er in der Theorie halt wirklich viel Potenzial hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Also ich meine, alleine dieser Schussversuch gegen Bournemouth, also ich meine, wenn der drin gelandet wäre, wäre das Narrativ, glaube ich, jetzt schon wieder ein ganz anderes. Aber keine Ahnung. Ich finde es gerade einfach bei ihm ein bisschen schade, dass es zumindest jetzt so wirkt, als hätte Thomas Frank nicht den Plan für ihn, den ich halt erwartet habe. Weil wie gesagt, wir sind ja davon ausgegangen, dass Mathis Tell ein Spieler ist, der genau in das passt, was sich Thomas Frank vorstellt. Ja. Wir sind ein bisschen hin und her gesprungen. Wir waren beim Bournemouth-Spiel, wir waren erst bei den Transfers, dann beim Bournemouth-Spiel, dann wieder bei den Transfers. Haben wir irgendwas, helf mir mal, irgendwas, worüber wir noch reden sollten, dringend?
Wir haben halt den Kader jetzt auch schon so ein bisschen abgearbeitet, den Champions-League-Kader, haben wir auch noch zwischendurch reingeworfen. Also ich glaube, die wichtigsten Themen sind gecovert.
Ja, was, es sind so Kleinigkeiten. Warum zur Hölle ist Dane Scarlett noch im Verein? Ist der verletzt? Weil der ist einfach Stürmer Nummer 4, nee, 5. also ich hoffe mal, dass er verletzt war, weil sonst gibt es irgendwie wenig Sinn, dass er nicht verliehen wurde. Man ist Solomon losgeworden, aber ja, keine Ahnung. Also es war jetzt heute auf jeden Fall eine sehr...
Laie, oder? Wie lange hat er noch Vertrag?
Solomon, keine Ahnung. Da frage ich mich auch, warum er nicht einfach verkauft. Du hast eh kein Geld für ihn bezahlt. Es ist, als ob nicht irgendjemand 2 Millionen für den bieten würde. Die Leute haben auch Brian Hill für 5 bis irgendwas Millionen gekauft. Aber
Vertrag bis 2028, oh mein Gott.
28? nur damit wir das nicht vergessen, der Typ war schon bevor er zu Tottenham gegangen ist, ein absoluter Sportinvalide. Ne? Ja, er ist davor auch schon dauernd ausgefallen. Und dann gibst du den 5-Jahres-Vertrag.
Also das ist wirklich so eine Verpflichtung. Ich verstehe es einfach nicht. Wer hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist?
Also es ist so, du kannst ihn ja sagen, okay, du gibst ihm 2-Jahres-Vertrag. Vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag. Tendenziell ist es vom Vibe her eher jemand, den du für 1 Jahr holst. Aber 5 Jahre, Respekt. Würde mich nicht wundern, wenn er die nächsten 3 Jahre auch noch ausgeliehen wird. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, das sind halt einfach so Transfers, die schleppen wir irgendwie Ewigkeiten mit uns rum. Aber egal. Wie gesagt, war eine Folge, die ultra, ultra durcheinander war. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Was sind denn so die nächsten Spiele? West Ham jetzt was für ein Tag ist heute? Heute ist Freitag. Nächste Woche Samstag, West Ham. Wie optimistisch seid ihr? Was ist euer Tipp?
3-1 Auswärtssieg.
Gegen dieses West Ham bin ich sehr optimistisch, muss ich sagen. 3-0.
Ja, würde ich auch ungefähr sagen. Also, wir haben die jetzt das letzte Mal gespielt. Ach, die haben ja sogar gegen Forest gewonnen, stimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir relativ klar gewinnen. Ich würde mal 3-1 sagen.
David? Ich habe da eben auch 3-1, habe ich eben schon kurz gesagt.
Du bist gemutet.
So, jetzt. So, in Discord gemutet. Sorry. Ich 3-1 auch. Habe ich eben schon, aber kurz dazwischen gerufen, aber ihr habt es nicht gehört dann. Das tut mir leid. Ich sag auch 3-1. Bin da relativ optimistisch. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, aber gerne, die kann ich gerne danach ranschieben.
Und dann haben wir halt noch das Villarreal-Spiel. Also am Dienstag schon, also übernächste Woche Dienstag. Auch das, ich meine, das ist noch viel weniger zu tippen für mich, weil von West Ham habe ich natürlich zumindest einen gewissen Plan, von Villarreal halt nicht geht. Da hoffe ich schon irgendwie auf einen Heimsieg. Die Champions League-Auslosung war auch.
Ach ja,
ich wollte gerade sagen, da haben wir auch noch nicht drüber geredet.
Lass es uns sehr, sehr kurz halten. Ich behaupte, wenn du eine ernsthafte Mannschaft sein willst und so einen Draw bekommst, musst du einen ersten 8 finishen.
Ja, also die...
Das ist ein Witz im Vergleich zu
anderen. Die Auslosung ist schon wirklich sehr gnädig. Also man sagt das so leicht. Klar, das sind auch jetzt... ist jetzt nicht nur Fallobst. Aber gerade, wie du meinst, im Vergleich, also wenn du aus Top 2 Frankfurt und Villarreal zugelost bekommst, und da sind aber auch so Vereine drin wie Atletico Madrid oder so, dann hast du schon extrem Glück gehabt. Also, und das meine ich bei allem Respekt zu der Eintracht und zu Villarreal. Und auch, ja, auch aus den anderen Töpfen. Also ich schaue nochmal gerade hier. Also Atletico Madrid, Juventus, Atalanta, glaube ich, auch sehr unangenehmer Gegner, Leverkusen, wobei, gut, wer weiß. Ja, ich glaube, und auch Dortmund aus Top 1, also sorry, aber Dortmund ist wirklich echt der schlechteste Gegner aus Top 1.
Das ist absolut traumhaft, Dortmund aus Top 1 bekommen zu haben.
Da hat man wirklich extrem Glück gehabt. Natürlich PSG wird ein toughes Spiel, aber im Großen und Ganzen, ich bin bei dir, Felix. Also, eine Platzierung unter den ersten 8 ist möglich. Ich will jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, dass das auch auf jeden Fall das Ziel sein muss. Aber ja, ich sehe, dass die Spurs auch relativ gute Chancen haben.
Ja, ich meine, wenn du es mit beispielsweise im Eintracht-Draw vergleichst, ich zähle jetzt mal kurz durch, wir haben Villarreal, wir haben mal wieder Auswärtsspiele in Bodø/Glimt, wir haben Monaco, wir haben Kopenhagen, wir haben PSG, wir haben Slavia Prag, wir haben Dortmund und die Eintracht. Das sind die einzige Mannschaft, wo ich sagen würde, die sind besser als wir, ist PSG in diesem Draw. Ich sage nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber so rein nominell gesehen ist das die einzige Mannschaft, die ich klar vor uns sehe. Die Eintracht hat als Vergleich, nur mal, die haben Gala, die haben Atletico, die haben Liverpool, die haben Neapel, die haben Atalanta, Barca, Karabakh und Tottenham. Das ist einfach um Vielfaches schwieriger. Und ja, keine Ahnung, es ist am Ende, ich gehe wirklich davon aus, dass du Top 8 absolut anpeilen musst mit so einem Losglück. Weil die zwei Spiele, die willst du einfach nicht bestreiten im kommenden Februar oder so.
Ja, absolut.
Ja, wann es die nächste Folge gibt, keine Ahnung. Vielleicht nach Villarreal oder so. Das ist jetzt ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. David, du wolltest noch irgendwas
sagen. Genau, ich habe eine Frage zum Abschluss an Yannis, der bekanntermaßen sich auch mit den Tottenham-Talenten immer gut auskennt. Kennst du Dexter Oliver?
Nee.
Aber, also,
leider nicht.
Ist auch alles gut. Jetzt kannst du den Namen auch direkt aus deinem Kopf löschen. Der ist nämlich zu City gewechselt. Irgendein 16-jähriger Tottenham-Jugendspieler habe ich gerade bei Fabrizio Romano gesehen. Deshalb wollte ich mal direkt fragen, ob du den vielleicht kennst. Weil du ja da immer sehr gut informiert bist.
Aber ist nur fair, wir haben im Winter, wo wir auch Mace Media verpflichtet haben, einen 18-Jährigen auf der gleichen Position aus der City-Jugend geholt. Also dann tauschen wir die beiden, okay. Und dann passt das.
Alles klar.
Hat irgendjemand mitbekommen, wie Oliver Boast mittlerweile so performt?
Wer ist das?
Er ist von Leeds gekommen, der soll
Oliver Boast, da, 16 Jahre alt. Ey, 2009, sorry, ich bitte dich. Das ist doch absurd.
Ja, aber Luca Williams Barnett, sehen wir den gegen Doncaster?
Luca Williams Barnett.
Ja, das ist so der Shining Star gerade im.
Den habe ich sogar schon mal, gesehen.
Neben halt Unai Byfield, obviously. Finde ich, die waren, glaube ich, beide. Also Byfield definitiv war bei den Profis dabei. Ich glaube, Williams Barnett auch. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich spielen werden, schon gar nicht starten. Aber es wäre wär geil, wenn das Spiel gegen Doncaster so hoch ausgeht, dass man beide mal einwechseln könnte. Das wäre schön.
Hey, wenn bei Liverpool Rio Ngomoah spielt und bei Arsenal Max Daumen, dann können wir auf jeden Fall Luca Williams-Barnett auch mal spielen lassen. Der hat die Qualität dafür. Und wenn wir schon mal bei der Jugend sind, Matthew Craig mit 22 Jahren und einem Profi-Einsatz kann sich auch mal eigentlich um Ausbildungsplatz kümmern, so langsam.
Ja.
Matthew Craig?
Ja, den haben wir nicht verliehen. Der ist einfach in der U21 mit 22 Jahren. Hat, glaube ich, mal 10 Minuten vor ein paar Jahren für uns irgendwo
gespielt. Ah, ja, doch, ich erinnere mich. Matthew Craig.
Wurde denn nicht irgendwie, haben sich da nicht alle gefragt, warum ausgerechnet der ein Profispiel bekommt?
Kann gut sein.
Da, 2022, 23, ja, ja. 13 ja, Minuten ja. Für Tottenham.
He made his senior debut as a late substitute in the 4-1 Premier League win over Leeds United on May 28. Mai 2023.
Vielleicht war er einfach gut mit Ryan Mason befreundet, weil da war er in charge. Übrigens, wir wollten für 10 Minuten abmoderieren, aber Ryan Mason ist ganz gut in die Story gestartet.
Ja, aber wurde jetzt gesperrt für ein Spiel, glaube ich.
Das gehört dazu. Okay, wir hören uns irgendwie nach West Ham oder Villarreal wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und kommt los. Bloß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.